Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Love and Hate, dem Backspin Hip-Hop Podcast, dem realen, wirklichen Hip-Hop Podcast, der Podcast, wo die Nachrichten besprochen werden, die links und rechts vom Mainstream, wie unser Chefredakteur Boogie Down Bass immer so herzlich sagt, besprochen werden. Ich habe ein bisschen Wortprobleme heute, deswegen bin ich mal gespannt, wie ich durch diese Sendung kommen werde. Ich habe irgendwo offensichtlich eine Tüte Worte verloren, aber ich versuche es trotzdem hinzukriegen. Bei mir natürlich, wie schon erwähnt, unser Chefredakteur Boogie Down Bass und 12 Finger Dan an den 12-10 Jahren.
Yes, yes, yo, hello.
Es liegt vielleicht daran, dass ich Boogie Down Bass, also mit B heißt, du hast gerade, glaube ich, auch Bluff and Hate gesagt. Also,
weiß Bluff ich nicht. And Hate, Bluff and Hate,
Boogie also, Down Bass. Also du musst alle Wörter mit B jetzt irgendwie
der
so
Podcast.
Podcast.
Das, ja, ich habe keine Ahnung, was ich bin ehrlich gesagt ein kleines bisschen müde, aber das ist ja das Schöne an diesem Format, dass ich mich auch ein bisschen zurücklehnen kann und zuhören kann. Und es ist für mich immer wie so ein bisschen Zeitreise, raus aus dem manchmal hektischen Alltag oder vielleicht auch dem, was ich im Stammtisch bespreche, manchmal wie so eine Fahrt gefühlt zurück in die 90er. Und ich glaube, mit so einer News fangen wir auch an, oder?
Mit so einer News fangen wir an. Ich sage nur, die Bombe fällt oder die Bombe ist geplatzt. Daily Bombs. Wir fangen mit Daily Bombs an. Also, wer hier zuhört und älter ist als 40, der kennt das Daily Bombs Graffiti Magazin, wenn er sich mit Graffiti auseinandergesetzt hat in den 90er Jahren.
Ja, das sind Daily viele Bombs. Vans schon. Das sind schon, wenn du über 40 bist und dich mit Graffiti, dann kennst du Daily Bombs. Das heißt, du musst den Leuten, die unter 40 und sich nicht mit Graffiti auseinandergesetzt haben, jetzt erklären, was für ein Magazin das ist und warum das so besonders ist.
Naja, 90er Jahre, Printmagazine, ne? Also online war noch nicht so. Also, wie hat man irgendwie die geilen Graffiti-Bilder, die man gemacht hat, geteilt? Man hat in mühseliger Handarbeit hat man Graffiti-Magazine erstellt, gebastelt, kopiert, eingescannt, zusammengeklebt, zusammengedruckt. Und daraus entstanden immer so 40- bis 60-seitige Schwarz-Weiß. Wenn es ein cooles Mac war oder wenn sie sich ein bisschen mehr Geld leisten hatten, dann waren immer so ein paar Farbseiten dabei, sowas in den 90ern. Eine Handvoll cooler Magazine gab es ja deutschlandweit verteilt. Und so eins ist eben auch Daily Bombs aus Hamburg. Und die hatten 10, 11 Ausgaben in den 90ern gemacht, von 92 bis 99. Und der Herausgeber Kario aus Hamburg und Shio, die haben sich gedacht, ey, es wird mal wieder Zeit für ein Daily Bombs. Es ist kein Reunion oder es ist irgendwie keine Anniversary. Es ist einfach Ausgabe 11. 21 Jahre später, richtig cool und genauso gemacht. Nicht nach neuester Technik wie heute irgendwie mit Print und Digitalfotografie und alles. Es wurde so erstellt wie 1992. Und das ist schon irgendwie Nostalgie-Charakter. Daumen hoch auf jeden Fall von meiner Seite. Typisches Oldschool-Graffiti-Magazin. Richtig geil.
Also ich feiere das unendlich krass ab. Für mich ist das auch so ein bisschen, es wirkt wie so eine Schülerzeitung, die wir auch damals in der Schule gemacht haben, auch in den 90ern, ohne das jetzt zu diskreditieren, aber das hat halt diesen unfassbar geilen 90s, 80s Flavor und das ist eigentlich, ja, man muss sagen, totgesagte Leben länger, muss man ja sagen, nach 21 Jahren jetzt wieder damit um die Ecke zu kommen, ist natürlich schon eine richtig geile Ansage und dieses Format ist einfach auch mega geil. Das ist halt von den Heads, für die Heads und so muss das auch sein. Ich finde nichts ist langweiliger, als mir irgendein Magazin zu kaufen, wo die Redakteure dasselbe recherchiert haben. Da müssen Leute da irgendwie sitzen und da müssen Leute das schreiben, was sie aus ihren eigenen Erfahrungen, aus ihren eigenen aktiven Erfahrungen gemacht haben und diese Erfahrung dann auch weiterzugeben. Das finde ich immer richtig cool.
Und die Redakteure, oder sind ja eigentlich nur zwei oder einer, Kario hat da sehr viel gemacht bei dem neuen Magazin. Und natürlich, die sind ja auch gut vernetzt, so in deutschlandweit. Ne? Und gerade auch früher war das ja auch so. Die sind selber viel rumgefahren, haben selber viel fotografiert. Und das war ja auch so eine normale Praxis, man hat fotografiert im Norden und man hatte Kontakte zu den Dudes im Süden und sagt, wollen wir Fotos tauschen? Dann hat man mit dem Norden und mit dem Süden, mit dem Westen, mit dem Osten, Mitteldeutschland, in ganz Europa hat man Fotos halt so hin und her getauscht, jeder hat sein Magazin gemacht. Und in Magazinen in Spanien, Portugal, überall, Österreich, Schweiz, Deutschland, überall waren die Fotos verteilt von überall, das war ganz cool so. Aber kleiner Fun-Fact, ich habe das gestern mit Kario nochmal, er hat mir das so erzählt, er hat die Fotos Das ist wirklich das Layout der Fotos. Der hat die Fotos, die ins Magazin kommen, in drei verschiedenen Größen ausgedruckt, so am Fotodrucker, und dann zurechtgeschnitten und alles und geguckt, wie das Layout am besten passen könnte. Dann hat er die Fotos aufgeklebt auf DIN A4, wie das so am besten von den Größen her passt, und dann eingescannt und dann wiederum ausgedruckt und ein Heft draus gemacht. Sowas von
also mehr Liebhaber und Nerd.
Mehr Liebhaberei geht nicht.
Das ist wirklich geil. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, um nochmal ein paar Fakten zuzusetzen, dieses Magazin. Also ist ja dieses kleine Heftchen, ist es ja dieses quasi Graffiti-Fanscene oder von innerhalb der Szene, ist halt, hat 10 Ausgaben stark bisher gewesen, die über 8 Jahre lang gearbeitet wurden. Und sich anno 2020 dahinzusetzen, ist genauso zu produzieren wie 92, das macht man ja auch, wie du es jetzt schon beschreibst, aus mehr Gründen als irgendwie aus, ich will mal wieder Magazin machen, sondern es ist ja wirklich nur Liebe für die Sache. Und umso schöner zu sehen, das ist ein bisschen wie die Leute, die auch anfangen, wieder Tapes zu produzieren. Oder
genau.
Es gibt so einen Rapper, Pimp heißt der hat vor kurzem wieder eine Maxi-CD produziert. Einfach nur, also auch total absurd, aus Liebe fürs Medium. Und ich mag diese Nostalgie da drin. Also deswegen, hast du eine Ausgabe gekriegt?
Soll heute in der Post sein. Heute im Sinne von, also die Ausgabe kommt ja, wenn das hier ausgestrahlt wird, dann habe ich mit Sicherheit schon in meiner Ausgabe drin geblättert, weil ich habe einen Gastbeitrag, ich habe ihm Fotos von der Graffiti Jam in München besorgt. Da ist auf jeden Fall auch ein Artikel drin und einen kleinen Text zugeschrieben.
Weißt du, wo man die kriegen kann? Weil ich werde auch gerne eine Ausgabe.
Da werde ich dich mit Infos auf jeden Fall versorgen.
Und wie dann euch irgendwie spätestens irgendwo... Wenn ich es rausgefunden habe, wenn
Basis guck mal, mir Daily, auf jeden Fall über Insta, wenn da jemand hier zuhört und Bock hat, ey, das Ding muss ich haben. Daily Bombs hat eine eigene Insta-Seite. Einfach Daily Bombs googeln, suchen bei Instagram, und dann werdet ihr darauf stoßen und den Dude anschreiben, und dann wird er euch eins schicken.
Ja, man muss nämlich sagen, das Ganze ist auf 100 Ausgaben limitiert. Also wenn ihr
Entschuldigung, dass ich reingrätsche.
Umso besser.
Genau, orangene Ausgabe, Limited Edition, fast vergriffen mit orangenem Cover. Aber es wird genau die gleiche Ausgabe mit weißem Cover geben, und die wird dann quasi...
Tausendfach,
weiß ich nicht, aber die lässt sich dann ja auch reproduzieren, wenn man sagt, ey, ich habe da noch 100 Nachbestellungen.
Okay, aber dann, da du ja die Connection hast, Base, hoffe ich sehr darauf, dass du mir eine orange Ausgabe besorgen kannst. Und,
ja, danke, dass du mich nicht fragst, Nico. Sehr, sehr aufmerksam von dir.
Ja, pass mal auf.
Wenn ich auch eine haben will.
Ja, pass mal auf. Also, du hol dir auch eine. Das ist ja erstmal eine Hohlschuld, das Ganze, wenn du eine Daily Bombs haben willst. Aber meine Überleitung war, wenn ich gute Musik haben will, dann habe ich ja meinen Kontakt zwei Finger da, und der sucht die Songs aus.
Ja, ich glaube, da leuchten deine Augen auf jeden Fall, wenn du den nächsten Song jetzt hörst, denn ich habe mir die Beginner rausgesucht, weil Hamburg City ja im Gebäude ist, und wieder zurück heißt der Track jetzt auch Back in Town.
Ich freue mich drauf. Also, lass mal gucken, ob du Magazine für uns besorgen kannst. Ihr da draußen seht auch zu, dass ihr sie kriegt, und vielleicht ist das auch der kleine Spleen da dran, dass es ein bisschen schwieriger ist, da ranzukommen wie damals in den 90ern, und jetzt genießen wir Beginner. Und dann geht's gleich weiter bei Love and Hate. Backspin. Es geht weiter bei Love and Hate hier mit Nico, Dan und Bass, dem Hip-Hop-Podcast für euch. Und während ich weiter im Internet recherchiere, wie ich an meine Daily Bombs rankomme, gibt es schon wieder so, das sind eigentlich traurige, aber auch wieder schöne Nachrichten von überm Teich drüber hinweg. Denn Hip-Hop wird nicht jünger, wie wir merken.
Nee, Hip-Hop wird leider nicht jünger, und gerade die Oldschool, Curtis Blow, wir sind bei Curtis Blow Oldschool, der hat leider eine Herztransplantation hinter sich bringen müssen. Aber,
schon bitter, ne? Schon bitter.
Ja, schon bitter. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, tatsächlich schlecht recherchiert. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt er tatsächlich ist.
Ich guck mal schnell nach. Ich habe das eben auch gerade überlegt.
62 müsste der sein.
Aber würde ich sagen, über 60 auf jeden Fall, ne? Weil
naja, der 61 gehört ja. Oder 62.
Um es für die Leute, die ihn nicht so auf dem Sender haben, kurz zusammenzufassen, gilt ja schon, also oder ist einfach einer der Pioniere, so einer der ersten, die quasi, wie soll man das sagen, Rap mainstreamig platziert haben.
Er war ja nicht, also man kennt jetzt Sugar Hill, Rappers Delight und so. Ne? Das war auf Sugar Hill Records, auch wo sie denn vielleicht Distribution oder so hatten, weiß ich nicht. Aber Curtis Blow war der erste Rapper, der aus der Hip-Hop-Kultur, der so richtig einen fetten Major-Deal bekommen hat. So, der hat über 8 LPs, glaube ich, gemacht. Ich habe selber 8 LPs, so irgendwie, und 79 hat er auch seine erste LP gemacht. Und dann so Jahr für Jahr hat er ein Album rausgehauen. Also, und immer auf dem Major. Also, das ist schon korrekt. So, ne? Und hat gute Sachen gemacht.
Ist er damit dann aber eigentlich auch Major-Artist?
Er hat der Hip-Hop-Kultur immer treu beiseite gestanden, würde ich mal so behaupten. Natürlich war er immer so ein bisschen, es war immer so ein bisschen verschrien oder vielleicht kam das bei mir oder in Europa immer so rüber, ach, da ist so dieser Sellout-Oldschool-Rapper oder so. Aber er hat immer Herzblut für die Hip-Hop-Kultur immer gehabt und hat das immer represented, auf jeden Fall.
Und sagen wir mal, da kommt Dan, wir beide, sagen wir mal, wie es ist, ne? Bass, ohne Curtis Blow Bass, hättest du wahrscheinlich nie ein Major-Deal-Angebot gekriegt.
Vielleicht, weiß ich nicht. Also Curtis Blow ist auf jeden Fall auch vom Musikgeschmack natürlich an den 80ern und so sehr elektronisch und nicht viel sample-based irgendwie Music.
Aber welchen Song müsste man kennen von ihm, Leute? Wir müssen immer ein bisschen teachen für Leute, die vielleicht ein bisschen jünger sind und noch nicht ganz so viel damit mitgekriegt
haben. Naja, The Breaks ist so der Mega-Hit, ne? Natürlich.
The Breaks.
Na, dann noch so ein Basketball-Song oder so irgendwie das Ding hieß, war auch so ein dickes Ding, was er so gemacht hatte.
Und natürlich auch jetzt zur Weihnachtszeit Christmas Rappin'. Das war auch nochmal ein Hit von ihm.
Aber von ihm wurde ein ganz berühmter Song, den er zuerst gemacht hat, wurde gecovert von Lauryn Hill. If I Rule the World ist eigentlich von Curtis Blow.
Ja, mit Nas.
Das wissen auch nicht alle.
Ja, stark. Also auf jeden Fall eine Hip-Hop-Legende. So viel sollten wir hier schon mal nochmal kurz klar machen. Und um wieder zurück zum Thema zu kommen, hat ihn halt schon so ein bisschen härter erwischt, aber er scheint durchzukommen, ne? Also scheint alles ganz gut verlaufen zu sein.
Ja, die Genesung schreitet voran, so wie man liest in den Medien. Und auch seine Frau gibt da immer so ein bisschen Informationen preis und schreibt dann gerne mal auf den sozialen Medien und dass es ihm gut geht oder beziehungsweise der Verlauf der Speedy Recovery sozusagen.
Gibt ja auch genug für die Hip-Hop-Kultur wieder, denn er gehört zu den Leuten, die, glaube ich, in diesem Hip-Hop-Museumsprojekt mit beteiligt sind.
Ja, er ist einer der Mitbegründer des Universal Hip-Hop Museums, das ja 2024, glaube ich, soll das jetzt, ne? Oder 23?
2023 schon,
2023 soll es seine Pforten öffnen und er hat auch dafür gesorgt, unter anderem, dass die Stadt New York da ordentlich Geld raustut und ein bisschen das Projekt fördert. Da sind ja auch inzwischen 3,5 Millionen Dollar, US-Dollar zusammengekommen, die das Museum dafür benutzen kann, dass es ein ordentliches Museum wird.
Ja, ist auf jeden Fall ganz spannend. Also insofern, A, dieses Museum und B, dass so ein Typ wie er dann auch an der Stelle quasi der Kultur wieder das zurückgibt, was er von ihr genommen oder was er von mir mitbekommen hat.
Ja, man kann auf jeden Fall nur hoffen, dass das jetzt auch erstmal so die letzte OP für Curtis Blow gewesen ist, weil er ja in den letzten Jahren noch immer wieder mal unters Messer musste. Ich glaube, irgendwie hat er auch Probleme mit seinem Milz gehabt und so weiter und so fort. Und da muss man jetzt natürlich hoffen, dass das jetzt endgültig mal die letzte OP war. Er hat ja auch ein klein wenig gescherzt. In einem Artikel hat er auch irgendwie erzählt, dass er sich so als Katze mit neuem Leben sieht. Und ich weiß nicht, wie viele OPs und wie oft er in den Krankenhäusern war in den letzten 7 bis 10 Jahren, aber das dürften schon einige Male gewesen sein.
Ja, klingt auf jeden Fall so, ne? Insofern auch von unserer Love and Hate Seite die besten Genesungswünsche und alles Gute für Curtis Blow. Yes. Und wenn ich hier was zu sagen hätte, würde ich mir jetzt von Curtis Blow The Breaks wünschen, aber ich habe ja musikalisch nichts zu sagen.
Nee, aber wir sind ja auf dem gleichen Album.
Nein, kennt
hier.
Tatsächlich Boogie, nicht jeder.
Boogie, also, ich sag euch das, Jungs. Wir müssen ab und zu auch mal einen mitgeben hier den Leuten, ne? Also, aber
ja, wir haben einen anderen coolen Song rausgesucht.
Ich habe ja nichts zu sagen. Was nehmen wir?
Hard Times heißt das gute Stück von Curtis Blow.
Auch passend hier bei Love and Hate. Gleich geht's weiter. Backspin. Love and Hate ist wieder für euch da. Der Hip-Hop-Podcast mit Nico, Dan und Bass. Und einem... Was gibt's denn da zu lachen? ist immer ein Hip-Hop-Podcast.
Du hast Podcast gesagt.
Ich hab Hip-Hop-Podcast. Hip-Hop-Podcast. Spotpark. Kann auch sein, dass die Worte heute alle so ein bisschen weg sind bei mir. Seht es mir nach. Wir sind auch am Jahresende... ich habe so viel geredet dieses Jahr. Es sein kann, dass ich mein Wortkontingent für das Jahr 2020 aufgebraucht habe, seitdem ich dieses Mikrofon hier an meinem Rechner und an meinem Schreibtisch hängen habe. Deswegen halte ich jetzt durch die Klappe. Aber Leute, es ist ja ein Modell, das sich 2020 schon durchgesetzt hat. A, dass wir die komplette Produktion von Love and Hate quasi hier digital machen mit Videocall und Mikrofon und Headsets und allem drum und dran. Was ja ein Geschäftsmodell ist, wo man ja dann noch mehr draus machen kann. Und das hat sich auch jemand gedacht, der quasi unter den Producern so ein bisschen unterwegs ist, ne?
So sieht's aus. Marco Polo, kanadischer Producer, der ja mittlerweile in New York lebt, der hat jetzt eine Beatbauer-Class oder Producer-Class bietet er an. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er das schon mal gemacht hat. Ich bin da jetzt vor ein paar Tagen bei Instagram drüber gestolpert, dass er quasi so eine Producer-Class startet, eine monatliche für 6 Leute. Und hat da Bock drauf, Leuten eben so aus. Natürlich, ich denke mal, wirtschaftlicher, er ist auch Live-DJ und alles und weiß nicht, wie sehr er da auch natürlich vom Geld abhängig ist. Wenn man jetzt ein bisschen frech sein will und sagen so, machen die Leute sowas, machen die ja nur, weil sie irgendwie ein neues Beschäftigungsfeld suchen. Aber ich denke schon, Marco Polo, ich kenne ihn nicht persönlich, aber so, was man immer mitkriegt, scheint ein cooler, nicer Dude zu sein. Und da kommt bestimmt, wenn er das gut macht, so ein cooler Each One, Teach One Gedanke auch auf, den man dann natürlich auch in der Hinsicht ganz gut da reinbringen kann.
Also Marco Polo ist auf jeden Fall Fulltime-Producer, das hat er auch schon in ein paar Interviews erzählt und der hat sich auch ziemlich glücklich geschätzt, dass er das auch in New York City geschafft hat, quasi von seiner Produziererei, würde ich mal sagen, zu überleben. In New York City ist es ja nicht gerade wirklich einfach, jeden Monat auch seine Miete zu zahlen. Und Marco Polo, der ist ja auch dafür bekannt, dass er auch seine eigenen Sample-Libraries zum Verkauf anbietet. Und auch teilweise habe ich auch schon Sample-Pakete gesehen von ihm, wo er aus den Original Recording-Sessions oder aus den Beat-Sessions die einzelnen Spuren anbietet. Also wenn du sagst, hier, ich habe den Track mit Big Daddy Kane gemacht und da kannst du dir jetzt die Spuren dafür einfach kaufen. Und dann kriegst du die gesamten Spuren, Drums, die Bassline und so weiter. Das kriegst du dann alles von ihm.
Das ist so the secret of Marco Polo. Wenn man mal wissen will, wie so ein Producer, wie er irgendwie so die Beats baut oder wie das alles so der Song so zustande kommt, ist das, glaube ich, auch ganz geil. Und wenn er das so in so einem Zoom-Call, in so einer Producer-Class dann auch vielleicht so live und direkt vermittelt, ist das ja auch ganz geil. Er sagt ja auch, wenn man da sich anmeldet, natürlich kostet das was. Ich weiß es leider nicht, was es kostet.
Das habe ich auch nicht rausgefunden. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert.
Ich finde es ganz cool, dass er sagt, man hat eben auch so einen 3-monatigen Bonus für E-Mail-Feedback. Also wenn du noch inzwischendurch immer Fragen hast zu dem, was man im Zoom-Call gemacht hat, ob man Fragen über Beats, über das Musikbiz und all so einen Schnickschnack. Ich denke mal, er hat ja auch schon viel mitgemacht, wo er ganz gut Rede und Antwort stehen kann.
Aber Einspruch, euer Ehren, ist das nicht Untergrund-Hip-Hop-Sellout, was er da macht, wenn er sogar die letzten Spuren auch noch mit verhökert,
ist ja wie auf der Straße zu hustlen eigentlich. Das ist so Hustling über Zoom-Call.
Ja, aber auch vorher, das okay, wenn man ein bisschen sarkastisch sein will, könnte man das so ein bisschen so einordnen, ne?
Ja, du bist dann schnell dabei, Leuten irgendwie Sellout und Mainstream und Vermarktung und Geldgier vorzuwerfen und hier feierst du das. Das hat mich so ein kleines bisschen verwundert.
Ja, ich glaube, das kommt auch immer so ein bisschen auf die Plattform an und wo und wie er das den Leuten anbietet, ne? Also das hat ja ist dann nicht immer so ganz automatisch.
Stark, irgendwie. dass das Basometer an der Stelle nicht ausgeschlagen hat.
Guck mal, wenn du so ein Indie-Label hast und du hast deine 10 Millionen, jetzt heutzutage wären es so Klicks oder was in die Millionen, haben ja selbst vor Jahren, 20 Jahren, haben kleine Indie-Labels, die überhaupt keine Distribution über große Labels hatten. Und sie haben alles über eigene Kanäle verkauft und haben vielleicht wirklich Vinyl verkauft, 100.000 Vinyl verkauft, alles aus eigener Regie. Dann könnte man sagen, voll die Mainstream-Rapper. Nee, sind sie ja eben nicht. Sie machen alles nur in Eigenregie und haben eine gute Fanbase aufgebaut. Ich denke mal, es kommt immer so auf die Basis an, von der aus du operierst. So, ne?
Ja, okay, Einspruch abgelehnt.
Ich glaube nicht, dass Marco Polo auch einer von denen ist, der sich da jetzt daran bereichert. Ich meine, klar, aufgrund der Corona-Krise sind da viele Musiker einfach in Schwierigkeiten gekommen und ich denke nicht, dass er sich da jetzt die Taschen voll machen wird, weil er sagt, ach, in meinem Tresor liegen ja noch genug.
Ach, das geht ja auch gar nicht. Also wenn Nikos Einwand kann ich komplett nachvollziehen. Wenn du jetzt so eine Producer-Class hast und du einfach sagst, echt, ich schmier den Leuten was ums Ohr und mir ist doch egal, wie viele Leute da zuhören, lass da 1.000 Leute in dem Zoom-Call drin sein und da kannst du gar keine, da kannst du gar keine, so Q&As, so Frage- und Antwortspielchen kannst du gar nicht machen. Er sagt ja selber, da können nur 6 Leute dabei sein, dann kann man die auch, da kann man die auch gut teachen und da hat, kommt jeder irgendwie zu Wort, da kriegt jeder auch sein Know-how vermittelt. Aber wenn du jetzt einfach so eine Class hast, wo hunderte von Leuten bei sind, dann bin ich bei dir, Nico. Dann würde ich sagen, boah, der verkauft da so ein Produkt, was gar nicht wirklich einen Mehrwert hat am Ende.
Ich möchte selber ganz kurz meinen Einspruch auch wieder zurückziehen, weil ich da eher einen kleinen doofen Spruch gemacht habe, um dich ein bisschen zu triggern.
Aber
ich bin voll bei Dan, dass man auch nicht vergessen darf, dass in einer Stadt wie New York, in dem Wahnsinn, es bestimmt auch kreative Ideen braucht, um wieder ein bisschen Geld zu verdienen. Und am Ende dann die Knowledge und die Art und Weise und das Mindset, mit dem ein Marco Polo produziert, ja vielleicht auch etwas ist, was dann vor allen Dingen auch dem Kulturzweig, der ja auch dir oder euch oder uns hier sehr am Herzen liegt, dann auch mehr zuträglich ist und es damit dann eine gute Sache ist, wenn damit auch junge, neue Produzenten quasi getriggert werden. Insofern,
das ist durch eine gute Sache. Ja, ich sehe es ja wie in Hamburg zum Beispiel. Hip-Hop Academy in Hamburg, Sleepwalker macht dann Producer Class. Irgendwie, okay, das ist dann physisch, da kommen die Kids hin und machen mit ihm irgendwie im Raum. Aber so ist es mit dem Zoom-Call ja ähnlich. Und jetzt in den ganzen Corona-Bums-Zeiten hier, ist doch die perfekte Alternative, wenn man sich nicht in einem Schulklassenraum treffen kann. So, ne?
Ja, super, alles klar. So oder so eine gute Sache. Wir würden gerne den Preis euch nennen, damit ihr wisst, ob es sich lohnt, da mitzumachen. Aber das findet ihr sicherlich auch raus oder schreibt ihn einfach mal an. Ich habe das Gefühl, da gibt es auf jeden Fall einen direkten Kommunikationsweg. Musikalisch wüsste ich jetzt gar nicht, was ich auswählen würde. Was hast du mitgebracht?
Dan hat was ausgesucht. Ja. Marco Polo Track, würde ich mal sagen. Der hat ja gute Sachen gemacht. Warum nicht ein Marco Polo Track?
Ganz genau. Ja, von Marco Polo. Wir sind im Jahr 2013. Album ist Newport Authority Teil 2. Die Artifacts werden als Gäste gefeatured. Und der Song könnte nicht passender für mich lauten, nämlich Back to Work, also zurück an die Arbeit.
Und genau das machen wir nach der Pause. Hier bei Love and Hate. Backspin. Wir sind bei Love and Hate, dem wirklich realen Hip-Hop-Podcast. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir sind Boogie Down Bass und 12 Finger Dan an den 12 Zehnern. Und wir haben hier eben über Marco Polo gesprochen, Produzent, der in New York lebt, in einer Stadt, die hart Corona geprügelt wurde. Und dadurch glaube ich, das kann man schon so sagen und mittlerweile auch an Fakten belegen, eine Renaissance von Hip-Hop Elementen erlebt. Oder wie würdest du sagen, Bass? Es klingt so, als ist da irgendwie was los, was es Jahrzehnte nicht gegeben hat.
Und, ja, doch, hat's ja doch. Wir hatten ja schon mal das Thema. Also die Nostalgie des Trainwritings in New York lebt ja wieder auf in New York. Und wir hatten das Thema ja vor einigen Ausgaben schon mal, wo wir drüber berichtet haben, auch hier bei Love and Hate, wo das so wieder aufflammt. Und es flammt immer mehr. Also New York schafft es nicht, das Feuer zu löschen. Sagen wir mal so. Es gab wieder ein Wochenende voller Spreerei in New York City, wo 24 U-Bahn-Wagen auf 6 Linien wie The City, eine Stadtzeitung sozusagen, eine Kommunikations- oder Informationsplattform in New York, berichtet. Wurden am Wochenende, ne, ein Graffiti-Storm zog über New York sozusagen, davon schreiben sie. Und die New Yorker sind da so ein bisschen rat- und sprachlos sozusagen. Also die Behörden kommen da kaum gegen an.
Ja, es ist schon irgendwie wild. Also ich habe auch irgendwie fast Nostalgiegründe und denke mir, schade, dass ich jetzt nicht in New York bin, um ein bisschen mehr davon zu sehen. Und vor allen Dingen, weil du hast in der Recherche auch so ein Bild mit reingeballert, so ein Security-Typ zu sein, der sich auch darüber freut, Alter. So, was für ein fucking Train fährt hier gerade an mir vorbei.
Mit seinem Handy in der Hand macht ein Foto, sowas.
Ja, okay, genau.
Das heißt auch, wer weiß, ob das für privat ist, oder?
Ja, genau. Das ist krass. Also da, die ganzen Zahlen, die sich da so verändert haben, so da ist ordentlich was los gewesen. Es gab jetzt vor kurzem halt, wie gesagt, auf dieser M-Line so einen großen Fall insgesamt, aber, und das war das Interessante, was ich in diesen Zahlen aus deinen Informationen gelesen hatte, war so, dass das NYPD ja den Kampf quasi im Moment so ein bisschen aufgegeben hatte, weil sie nur noch knapp 400 Festnahmen oder ich glaube Delikte überhaupt festgestellt hat in in Bezug auf diesen Vandalismus gegenüber fast dem, lass mich rechnen, 7-fachen im Vorjahr. Das heißt, der Raum ist auf jeden Fall offensichtlich immer noch da. Es wird sich bestimmt irgendwann wieder ändern, weil wir haben auch andere Nachrichten hier gelesen und gehört, dass es auch einen Kampf gibt, der da aufgenommen wird. So oder so scheint es im Moment aber ein gutes Gefühl zu sein, eine New York Train zu bomben. Und sie sehen ja auch irgendwie gut aus.
Es ist die Qualität ist auf jeden Fall da, so. Bei mir schlägt inzwischen so ein bisschen so ein doppeltes Herz irgendwie. Ist natürlich, ich find's geil, Trainwriting ist super geil. Und
jetzt,
natürlich.
Jetzt kommt in dir der alte Mann durch, der so langsam den Vandalismus daran sieht.
Nee, bei mir kommt der Steuerzahler durch.
Ja, genau, so. Das meine ich doch, der alte Mann.
So. Weil letzten Endes zahlt das der Steuerzahler. So, dann so, okay, ich zahle irgendwie.
Aber das war dir doch auch 40 Jahre lang auch scheißegal. Und jetzt fängst du auf einmal damit an. Was ist denn los?
Ne, sagen wir mal so, das Bild, guck mal, ich habe das Bild da reingepackt, das ist qualitativ für einen Train schon und cool gemacht. Wenn es einfach nur ein sehr einfach gehaltener, schneller, qualitativ schlechter Holcar ist oder so, dann sage ich, Leute, okay, ich kann den Sinn und Grund dahinter verstehen, haben wir auch schon oft drüber geredet, aber ich bin eher ein Fan davon. Es ist ja nicht immer machbar, dass man viel Zeit hat für sehr viel filigran aufwendiges Zeug auf Trains. So, ne? Wenn man mal so Videos, DVDs oder Videos im Internet checkt, die Trainwriter selber vor Ort gemacht haben, wie schnell die da so ein Holcar machen mit 5, 6 Leuten gleichzeitig, mit beiden Händen gleichzeitig jeweils eine Dose in der Hand und sind einfach nur wild am Füllen. Da hier in New York, wenn du dieses Beispielfoto, was wohl auch von dieser Wochenendaktion sein soll, schon ein cooles Bild ist, was man eher auf einer legalen Wand irgendwo in Brooklyn erwartet, fast schon so. Finde ich, ich bin dabei. Aber es ist schon krass. Ich meine, sie haben ja null Toleranzen. Also die New Yorker Polizei bzw. die MTA, die Authority die dafür zuständig ist, die haben gesagt, sie haben null Toleranz. Also wenn jemand erwischt wird, die Strafen sind sehr hoch. Ne? Man geht da eigentlich, sagen die in New York, man geht direkt in den Knast. So, ne?
Ja, man kann bis zu einem Jahr kriegen dafür. Ich stelle mir die ganze Zeit immer die Frage, weil das natürlich so ein Katz-und-Maus-Spiel ist, ob man nicht eigentlich generell in diesen Städten, in den großen zentralen urbanen Städten, vielleicht so als Stadt sich überlegen sollte, ach komm, solange die irgendwie, keine Ahnung, eine gefühlte Anzahl, Prozentzahl von 10% der Züge vollballern, sollen sie machen, gehört vielleicht sogar zum Stadtbild und dann spare ich das Geld, die zu reinigen. Anstatt
ja, aber dieser Nervenkitzel, also diese ganzen Faktoren, die dazu, du wirst diesen illegalen Trainwriter nicht dazu kriegen, dann auf einmal als offizieller
Trainwriter. Nee, das meine ich auch. Ich meine, die sollen weiter ihren Scheiß da machen, aber wie soll man sagen, es ist in Bahnen halten. So, und dann ist weniger Aufregung drumherum.
Ach so, ja, das Problem ist ja immer, guck mal, die Scheiben werden zugesprüht, und wenn es nur irgendwelche Sicherheitssticker sind, irgendwo, wo was steht, Aufkleber, wo wichtige Informationen draufstehen, wenn es Türgriffe sind, wenn es, also wie gesagt, Fenster oder Scheinwerfer oder was weiß ich nicht, was, irgendwelche Einrichtungen, die für den Betrieb wirklich wichtig sind, wo Unfälle oder irgendwelche passieren können. Das wird ja alles zugebombt, ne? Also die Graffiti-Writer, die halten sich ja nicht daran, dass sie sagen, okay, wenn wir die Scheiben freilassen, dann fährt er vielleicht eine Woche eher oder eine Woche länger oder einen Monat mehr.
Ja, ja,
das
ja,
ist ein schwieriges Thema. So, ne?
Aber warte mal, Mitarbeiter Dan möchte schon die ganze Zeit was sagen, er hat sich schon dreimal gemeldet.
Ja, darf ich? Also, ich habe letztes Mal wieder Der Prinz aus Zamunda geguckt, den Film, der du wahrscheinlich auch kennst.
Ich glaube, der lief nachts
immer im Fernsehen. Ja, pass auf. Und da gibt es eine Szene am Ende des Films, wo sie da in der U-Bahn noch diskutieren und wo dann Eddie Murphy seiner Traumfrau die Ringe irgendwie nochmal geben will. Und irgendwie gibt es da eine Diskussion. Und da sieht man natürlich die U-Bahn in den 80ern. Der Film ist ja aus dem Jahr 88. Und dann dachte ich so, alter krass, wie heftig. Ne? Also wenn man jetzt den Vergleich macht von 88 zu jetzt oder auch als wir in New York waren, da war ja nichts los. Also das war ja sauberer als die U-Bahn hier teilweise bei uns in Hamburg. Und jetzt kommt so eine Aktion, wo man diese Whole Cars sieht und denkt so, alter krass, eigentlich dachte ich, das Ding wäre schon längst begraben worden. Ich dachte, New York City hätte das so im Griff.
Danke, Corona.
Ja, dass man das einfach, das war eigentlich für mich undenkbar, 2020 in New York irgendwo ein Whole Car, so, ich meine, das war, das hättest du vor ein paar Jahren, hättest du das nicht mal erträumen können. Und jetzt.
Aber das ist auch wie die Reise ja. nach Mekka. Es gibt in vielen Berichten, wir hatten das, glaube ich, auch schon mal angesprochen, dass man sagt, dass es fahren halt viele Graffiti-Touristen oder es kommen sehr viele Graffiti-Touristen nach New York, die tauschen sich aus, die kennen sich, so wie OneUp auch ihre Reisevideos macht, die sich treffen und die nicht wissen, wie in Barcelona ein Zug gemalt wird. Dann fahren Berliner Crews nach irgendwo hin auf der Welt, weil sie da jemanden kennen und dann werden sie da gebrieft, wie sie am besten in die Layups reinkommen, wie sie in die Yards reinkommen und worauf sie achten müssen. So, und die kennen sich, die tauschen sich aus. Und das sind nicht nur die New Yorker halt, ne? Das ist wie nach Mekka fahren und da an der Mauer sein Gebet. Es ist halt in New York in Train machen, ist so der heilige Gral. So, ne? Das Ding, das kommt auch noch mit dazu.
Ich bin traurig, dass ich diese 2 Dutzend Whole Cars nicht live hätte sehen können. Die sind bestimmt auch alle schon wieder weg.
Sie werden ja auch schnell, Sie haben ja auch gesagt, werden schnell außer Betrieb genommen. In Hamburg ist das ja auch so. Also wenn das ein Whole Car ist, wo wirklich so Sicherheitseinrichtungen oder Fenster richtig zugemacht sind, dann werden die vielleicht noch einmal auf Reise geschickt und dann direkt in den Buff, also in die Reinigung geschickt.
Dan, kannst du irgendwie den Steuerzahler Boogie Down Base ein bisschen in seinem Steuerzahler-Sorgen beruhigen oder musikalisch wieder mit auf die richtige Seite ziehen?
Ja, musikalisch hat er sich ja einen Song ausgesucht. Die haben auch schon ziemlich oft hier bei Love and Hate gespielt, wenn es um das Thema Graffiti geht. Ja, aber wir sind leider nicht in New York. Wir sind jetzt bei Charlie Tuna von J5 aus Los Angeles und wir hören jetzt Graff Time.
Den gibt's jetzt und dann geht's gleich weiter bei Love and Hate. Backspin. Moin Leute, Backspin, Love and Hate, der einzig Real Hip-Hop-Podcast ist für euch immer noch auf Sendung. Boogie Down Bass, Chefredakteur am Start, 12 Finger, Dan an den 12 Zehnern und Nico hier als, was bin ich denn, Moderationsklammer dazwischen und ein bisschen Schlauschnacken und König der Überleitung. Die muss ich mir jetzt versuchen zu bauen. Wir sind immer ein Hip-Hop-Podcast und versuchen damit so vielseitig wie möglich zu sein und viel Liebe für Kultur und jedes einzelne Element zu haben. Und wenn man solche Formate sieht, wie das, über das wir jetzt reden wollen, ich finde, dann spürt man die Liebe zum Detail, oder? Wie war es bei euch, als ihr das angeguckt habt? Vor allem, ich meine, du hast es ja deshalb wahrscheinlich auch mitgebracht, Base.
Das Thema 9 meinst du jetzt?
Ja, genau.
Ja, Liebe zum Detail. Es ist ein YouTube-Video und von den Kollegen von Let the Record Show TV. Und zwar laden die immer, das ist ein Videopodcast, wo es um Hip-Hop-Musik geht, um Sample-Based Music. Und es gibt eine Folge bei den Dudes, da haben sie Bob James eingeladen. Und Bob James ist ein Producer, ein Jazz-Musiker, Producer, Jazz Fusion. Auf jeden Fall hat Bob James jede Menge Platten gemacht in den 70ern und 80ern und er ist auch einer der meist gesampelten, sagen wir so, für alle, die ihn nicht kennen.
Ja, ich denke, das werden die meisten ehrlicherweise sein, ne? Insofern schon so glaube ich, eine Legende. Ich selber hatte den auch nicht auf dem Sender, aber wenn du dich mit Hip-Hop beschäftigst, hörst du eher irgendwas von ihm, ohne zu wissen, dass das mit ihm zu tun hat.
So sieht's ja, viele haben ihn ja so ein bisschen so als so Fahrstuhlmusik-Producer manchmal gedisst, so, weil viele Sachen, es sind ja so Instrumental-Sachen, die er halt baut und die sind halt teilweise smooth, aber bei Bob James ist halt das Besondere, dass da sehr, sehr viele verschiedene Stile, verschiedene Melodien in einem Song vorkommen. Also da hast du einen Song, keine Ahnung, der geht 4-5 Minuten und theoretisch könntest du aus diesem Song, wenn du das samplest, könntest du, keine Ahnung, 7 verschiedene Beats bauen, weil das sich
auf jeden
diese,
Fall.
Also diese Thematik immer wieder ändert.
Wer ein Bob James-Song aus nicht komplett ohne Unterbrechung irgendwie mit dem Kopfhörer durchhört als Producer, der hat selber Schuld, sage ich immer so. Also man lernt dann einfach, Bob James muss man einfach, wie Grandmaster Flash schon damals gesagt hat, man muss den Song einfach von vorne bis hinten durchhören und man wird auf ganz viele Facetten des Songs stoßen.
Ganz genau.
Echt krass teilweise bei der Art von Musik, die er macht. So, ne? Gerade das Label CTI und diese Fusion-Jazz-Sachen, die er über Jahre gemacht hat, ist schon sehr, sehr krass. Also sehr, sehr gutes Zeug entstanden.
Aber warum ist er Thema heute?
Thema ist er, weil er bei den Jungs von The Let The Record Show TV da waren und die, ich weiß nicht, ich glaube, Bob James ist nicht so der Interview-Dude und ich habe das halt so vage in Erinnerung, Dan hilft mir da bestimmt. Er hat sich, auch einer von denen, die sich immer aufgeregt haben früher, weil sie nicht ihre Credits bekommen haben, weil er gesampelt wurde, ist dagegen immer angegangen und war kein Freund des Samplings. Aber er saß mit den beiden Dudes, die haben ihn Follow the Leader von Eric B. und Rakim vorgespielt und da gibt es auch einen kleinen atmosphärischen Sample von dem Song Nautilus und da unterhalten sie sich über den Sample und allgemein und warum mich dieses Video von den Dudes da getriggert hat. Also auf jeden Fall hat Bob James gesagt, dass er eine lange Zeit gebraucht hat, es zu verstehen, was die Hip-Hopper da tun. Also was das Sampling angeht. Dann nimmt man aus meinem Musikstück irgendwie so eine kleine Passage und macht einen eigenen Song draus. Das hat er als Jazzmusiker, hat er ewig lange für gebraucht. Und es hat sehr viele Wege genommen, bis er verstanden hat, was da überhaupt passiert und was in dieser Industrie passiert, was in der Rapmusik passiert. Es war sehr spannend, das so in ein paar Sätzen aus seinem Mund zu hören, dass er es aber kapiert hat und nachvollziehen kann und den Hip-Hop-Producern Credits dafür gibt.
Ich finde die Situation richtig, richtig spannend, richtig interessant. Da hast du wirklich den Typen, der das produziert hat und dann konfrontierst du ihn in Anführungsstrichen dann mit den Songs, wo er dann seine eigene Musik wiederhört. Ich glaube, so ein Interview habe ich, glaube ich, noch nie irgendwo anders irgendwie gesehen und Bob James hatte dann ja auch auf die Frage hin, ob auch die Künstler direkt mal getroffen hat, hat er zum Beispiel bei dem Video mit Run DMC gesagt, nein, ich bin dir noch nie über den Weg gelaufen, die haben sich auch nicht wirklich bei mir gemeldet. Das Einzige war, glaube ich, irgendwie irgendein Anwalt, der damals auf ihn zugegangen ist wegen dieser Lizenzgeschichte, die ja dann auch nicht wirklich immer ziemlich einfach war. Man muss ja auch sagen, Ende der 80er war das ja auch noch Neuland. Das waren alles Grauzonen, weil die Sampling-Technologie ja dann erst wirklich so richtig an den Start gekommen ist und das auch wirklich erst alles ermöglicht hat. Da mussten dann auch schnell neue Gesetze, da waren viele Gerichtsverhandlungen. Natürlich war Bismarcki da ja auch ein großes Thema. Und das kam dann erst so langsam ins Rollen und Bob James meinte ja auch in dem Interview, er hat doch wirklich lange auch dafür irgendwie Kraft aufbringen müssen, um dieses ganze Lizenzthema so weit hinzubekommen, dass er auch da so ein bisschen dann seine Früchte sozusagen dann auch nochmal abtragen
konnte. Genau, das ist auch sehr blauäugig, ne? Wenn da so ein Anwalt kommt und er versteht dann eben nicht, ich hab's ja schon gesagt, er versteht es dann halt auch nicht so, ja, die klauen mir oder da haben die so eine 3-Sekunden-Passage genommen, so, was machen die da überhaupt? Was wollen die da? Also macht ihr jetzt einen Remix? Wollt ihr eine Coverversion machen? Nein, die haben da einfach von einem 5-Minuten-Song so 5 Sekunden rausgenommen und dafür wollen sie jetzt meine Erlaubnis. Irgendwie ist das irgendwie uncool, ist das cool? Für alle Beteiligten, auch selbst für die Producer und die Anwälte, ja, ist das schon so eine naive Zeit gewesen und man ging da auch irgendwo blauäugig ran. Auf jeden Fall war es cool. So, und er hat ja, Bob James hat in dem Eric B. Ding dann eben auch gesagt, Leute, an alle Producer da draußen hat er ja gesagt, sichert eure Copyrights, eure Urheber, also sichert eure Urheberrechte und lasst euch nicht auf irgendwelche komischen Deals ein oder achtet darauf, dass ihr immer eure Copyright-Rechte irgendwie, dass ihr da zu eurem Recht kommt, so, ne, hat er nochmal, weil er da damals natürlich war das alles so Neuland für alle, ne?
Ich finde auch eine Sache daran sehr spannend, weil wir als ignorante Leute aus dem Hip-Hop ja immer denken, ja, wieso, ist doch cool, nimm mal ein Sample und erklärst das und dann kannst du Mucke machen, ist ja voll geil. Aber dass da wirklich auf der anderen Seite auch einfach ein älterer Herr sitzt und ja, der ist ja hier schon grau und der war damals ja auch schon ein gestandener Musiker. Dieses Selbstverständnis in den Kopf zu kriegen, was das bedeutet und dann von seiner Seite auch mal zu hören, okay, wenn du aus Rap heraus, aus Hip-Hop heraus das und so einfach machst, so das, ja, vielleicht sollte man trotzdem mal über die andere Seite nachdenken, deswegen mochte ich den Punkt so gerne.
Amen, Bruder. Da gibt's dann voll und ganz bei dir.
Achso,
schon ganz kurz, Base. Aber man muss rückblickend sagen, ich glaube, etwas Besseres hätte Bob James nicht passieren können oder auch anderen Künstlern, egal ob es jetzt James Brown ist oder wer auch immer. Ich glaube, durch dieses Sampling sind die einfach wieder auf dem Radar. Die sind einfach mit ihrer Musik wieder am Start. Natürlich merken das nicht die Leute sofort, ey, das ist doch Run DMC, die haben noch Bob James gesampelt. Das kommt erst so nach einer gewissen Zeit. Aber ich finde, eine bessere Marketinggeschichte für einen Künstler, ja, will ich jetzt sagen, gibt es nicht. Aber das ist auf jeden Fall eine coole Promo für einen Künstler selber, wenn man sagt, ey, man hat sein Zenit als Musiker jetzt schon überschritten, was ja bei James Brown und was auch bei Bob James irgendwann Anfang der 80er oder Mitte der 80er definitiv da war. Und wenn jetzt man kommt und sagt, ey, wir wollen hier deine Platten samplen, dafür kriegst du so und so viel Kohle, dann ist es doch eigentlich finde ich in meinen Augen letztendlich eine coole Sache. Es ist ja auch für einen Künstler richtig ein richtig cooles Statement und eine Bestätigung, wenn ein anderer deine Musik so geil findet, dass er sie wieder benutzen will. Also ich sehe das, ich würde das Ganze entspannt sehen. Wenn einer meine Musik in 20 Jahren samplen will, dann sage ich, ja, Digga, tu es. Klar, müsste man sich natürlich über das Finanzielle dann sozusagen einmal einig werden, aber für mich wäre es auf jeden Fall cool.
Ich finde es auf jeden Fall, was mich da auch enorm getriggert hat in der Folge, wo es um Eric B. gibt, da haben sie ja so diese eine Facette dieser Digging Science, dieser Sample, nach Sample suchen Wissenschaft irgendwie so ein bisschen erklärt, was da überhaupt passiert und dieser Schneeballeffekt, der da passiert, wenn irgendein Künstler, also ich nenne jetzt mal Eric B. und Rakim, haben eben Bob James gesampelt und die ganzen Producer, es ist eine kleine Gruppe an Producern, aber oder diese Sample-Nerds, die sagen so, oh, was ist das für ein Sample, die sind auf der Suche nach diesem Sample, finden raus, dass es Bob James ist und das haben sie ganz cool erklärt, da gibt es ja noch mehr von Bob James und dann sind sie so am Dicken, was macht der noch für Musik, welche LPs hat der, welche Songs hat der, hören sich das alles durch und dann gibt es so ein Schneeball-Effekt-System, dass dieser eine Song Nautilus irgendwie von ganz vielen Producern irgendwie auf der Welt auch nochmal gesampelt wird, auf andere Art und Weise Bob James Songs von allen anderen möglichen Platten gesampelt werden, auf einmal gibt es so eine Phase, es gab immer so eine Phasen, ein, zwei Jahre, wo ganz viele Samples dutzendfach in den 90s aufgetaucht sind. Ne? Also ich meine, Dan hatte sein Special, Impeach the President Special, wie viele Songs da gibt, wo dieser Drumloop benutzt wurde und so. Teilweise ist es auch bei prägnanten Samples auch in den 90ern so gewesen. Und da, wie gesagt, Dan hat recht, da will ich gar nicht weiter drüber reden. Da können die Dudes, die damaligen Musiker, echt froh und stolz drauf sein, dass sie coole Musik für die Hip-Hop-Kultur geschaffen haben.
Ihr habt jetzt die Aufgabe, mal ganz kurz nachzugucken. Zwei Dinge für euch. Ein bisschen Bob James-Mucke. Dann könnt ihr mal rausfinden, ob es neben James Brown, nee, andersrum war es, neben Bob James, James Brown, auch Brown Bob gibt. und als Künstler. Und jetzt den Song, den Dan uns hier mit aufspielt. Und dann haben wir noch eine letzte Kleinigkeit am Ende der Sendung.
Ja, Bass hat sich Follow the Leader passend zu der Thematik rausgesucht von Eric B. und Rakim. Ich glaube, das war sogar das erste Video, was jemals bei Yo MTV Raps lief. Die allererste Folge.
Krass. Ja, sehr gut. Also insofern, gute Wahl. Los geht's. Gleich Finale hier, Love and Hate. Backspin. Love and Hate, Zielgerade, letzte Information. Und Jungs, ich sage euch, wie es ist, kurz vor Weihnachten, Dan und Bass übrigens bei mir, mein Name Nico Backspin, aber das werdet ihr mittlerweile wissen. Ey, wir sind so kurz vor Zielgerade und ey, ich habe noch nicht alle Geschenke. Bass, hast du einen Tipp für mich?
Ich habe einen Tipp für dich, für alle Mütter und Väter da draußen. Das Rap ABC Boardbook ist ein kleines Cardboardbook, ich weiß gar nicht, so 20x20 Zentimeter, wo 26 Rap-Legenden illustriert sind. Ganz nice, cool für Kids. Das Alphabet sozusagen dargepriesen, dargeboten wird. Richtig, richtig nice für, wie gesagt, werdende Mütter und Väter, die ihren Kindern Hip-Hop mit der Muttermilch mitgeben wollen, sozusagen.
Ja, sogar noch weiter, ne? Onkel Bass und Bastel Bass und Onkel Dan, auch für die Nichten und Neffen oder für die Kinder von Freunden. Es ist in meinen Augen, als du mir den Link geschickt hast, ich habe es so gefeiert. Es ist das, ehrlich gesagt, das geilste Geschenk, wie du quasi Hip-Hop in das Beep, nicht ins Kinderzimmer, sondern noch einen Schritt davor legen kannst, dass quasi das zweijährige Mädchen oder Jüngchen weiß, wer Biggie Smalls ist. Und das finde ich so geil daran.
Ist halt cool. Es fängt 26 Replikanten. Hast du jetzt nicht auf dem Bild, was ich dir geschickt habe. A$AP Rocky ist, glaube ich, Nummer A. Schon ganz cool so.
Ja, der Mix ist so geil, ne? Und dann
der
aber
Mix aus allem ist, glaube ich, ganz nice so.
Ja. Wer ist noch dabei? Da waren noch so ein paar. Also ich mochte es auch, weil es so vielseitig war, weil es jetzt nicht nur 90er Jahre ist, sondern sie schon wirklich Hip-Hop-Legenden machen. Also insofern der beste Verkaufsschlager, würde ich sagen, den man noch kurz vor Weihnachten kriegen kann. Kannst du online bestellen, vielleicht kommt es noch rechtzeitig. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr irgendwelchen kleinen Kindern ein bisschen Hip-Hop-Knowledge beibringen wollt.
Ja, TheAndyShop.com, da kann man das bestellen.
Genau, TheAndyShop.com. Und wenn 20. ihr... Und wenn die dann alt genug sind, dann hören sie hoffentlich Love and Hate mit Nico, Dan und Bass. Und in zwei Wochen gibt es großen Jahresrückblick. Zwischendurch macht, ich glaube, Bass ein bisschen sein Jahresbest-of. Irgendwann macht Dan seins noch. Und das alles hier bei Backspin FM und dann irgendwann natürlich in den Worten auch als Podcast. Ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid. Jungs, das war wieder eine Freude.
Danke auch, Nico. Vielen Dank.
Und bis zur nächsten Folge Love and Hate, dem einzig realen Hip-Hop-Podcast. Bis bald.
Ciao.
Peace.